herzlich willkommen zum Liebe Autoren Podcast. Mein Name ist Julia Sterling und dies ist Folge 19. Heute habe ich bei mir Sissi Steuerwald zu Gast und ich habe sie tatsächlich zu Gast gehabt, denn sie war bei mir zu Hause und das war etwas sehr Schönes, weil wir uns live zusammensetzen konnten. Wir konnten uns anschauen dabei, also klar, wenn man sich online trifft, kann man sich auch anschauen, wenn man das Video anhat, wenn die Bandbreite das hergibt. Aber wir konnten wirklich einfach zusammen auf dem Sofa sitzen und plaudern mit den richtig schönen Mikros. Und das war einfach ganz wunderbar. Da musste man nicht aufpassen, ob irgendwie jemand das Internet blockiert oder es irgendwo einen Hänger gibt. Und das war einfach richtig schön, weil man sich auf das Gespräch konzentrieren konnte. Und das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Sissi ist einfach eine tolle Frau. Sie hat irgendwie schon immer mit Schreiben zu tun gehabt, erzählt das auch sehr schön, also schreibt auch journalistische Texte, schreibt zum Teil auch Sachbücher, aber eben auch Romane seit einiger Zeit. Und ja, ich finde es vor allen Dingen ihr Marketingwissen ist einfach sehr schön, weil sie da einen anderen Ansatz hat als viele andere. Und da habe ich auch noch mal eine Menge mitgenommen und gelernt und werde vielleicht auch in Zukunft vielleicht noch mal was anders machen. Ja, also ich fand das Interview ganz toll und ja, ich hoffe, du hast auch ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn du ja mehr über Sissis Bücher wissen willst, dann kannst du auch gerne mal auf www.liebeautoren.de reinschauen und da gibt es dann alle Links zu ihrer Website, zu ihren Büchern, zu ihren Profilen und so weiter. Also da schau doch gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Also, jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit Sissi. Ich habe heute Sissi Steuerwald bei mir und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein. Vor allen Dingen Face-to-Face ist ja nochmal eine ganz andere Sache.
Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, wer aufmerksam zuhört, wird merken, dass die Tonqualität diesmal eine andere ist. Wir haben nicht meistens mal richtige Mikros, weil wir zusammensitzen und das ist sehr, sehr schön. Also darüber freue ich mich nochmal besonders, weil es ist wirklich nochmal ein ganz anderes Podcast-Erlebnis, wenn man sich so unterhält, als wenn es nur online ist. Ich meine, es ist auch schön, aber so ist es nochmal schöner. Wir haben uns auch schon eine ganze Weile geplaudert. Da habe ich gesagt, wir müssen mal die Mikros anmachen, weil tatsächlich da gibt es auch viele Dinge, die auch andere mitbekommen sollen. Also jetzt fangen wir doch mal an. Erzähl doch mal von deiner Schreibgeschichte und ja, wie bist du zum Schreiben gekommen? Was hast du schon veröffentlicht? Wie bist du so unterwegs?
Da muss ich bei mir wirklich sehr, sehr früh anfangen, weil das Schreiben mein ganzes Leben schon begleitet. Also tatsächlich gehöre ich zu denen, die schon in der Grundschulzeit vom Lehrer entdeckt wurden mit viel Fantasie und Kreativität und durfte dort bei den ersten Schreibwettbewerben erfolgreich teilnehmen. Es hat mich nie so wirklich losgelassen und hatte aber, ich sag mal, das kleine Problem, dass ich auf dem Land in einem 300-Seelen-Dorf, also wirklich Dorf, groß geworden bin. Und wir in einem Mehrgenerationenhaus waren. Meine Oma war mehr oder weniger diejenige, die uns großgezogen hat, die noch was zu sagen hatte. Und bei ihr hieß es nach der 10. Klasse, Kind, jetzt wird eine Ausbildung gemacht und Geld verdient, bis du heiratest und Kinder kriegst. Also wirklich, darf man heute gar nicht mehr erzählen. Und ich wollte immer was mit Schreiben machen und wusste, mein Weg muss dann aber auch über Abitur und dergleichen laufen und habe dann aber eine Ausbildung als Drogistin gemacht, weil mit 15, 16 kann man sich da auch nicht wirklich wehren und habe aber immer geschrieben, also so schlimm geschrieben mit den Händen, dass meine Eltern dann hingegangen sind und haben mir eine elektrische Schreibmaschine gekauft. Also habe ich neben meinem Beruf, den ich gelernt habe, mit der Schreibmaschine die ganze Nacht das Haus wach gehalten. Mussten sie alle durch, wenn sie mir schon nichts anderes gönnen. Ja, und habe aber, weil der Drang zum Schreiben so groß war, parallel zu meiner Abschlussprüfung die Aufnahmeprüfung an einem Kolleg gemacht, um mein Abi nachzuholen und habe meine Familie dann, als ich 18 wurde, mitgeteilt, ich habe das gemacht, was ihr wollt, nämlich einen Beruf gelernt. Ich bin jetzt aufgenommen worden in Mainz an einem Kolleg. Ich ziehe jetzt aus und gehe. Ich bin jetzt 18 und darf selbst entscheiden. Und habe dann angefangen, parallel schon Praktika zu machen bei Zeitungen. Also ich habe ganz lang für die Rheinpfalz nach dem Praktikum als freie Mitarbeiterin arbeiten dürfen, bis es einfach von der Strecke, ich kam nicht mehr so oft am Wochenende nach Hause und habe dann gewechselt von der Rheinpfalz zur Mainzer Rheinzeitung, die es ja leider nicht mehr gibt. Und habe aber auch andere Medienbereiche ausprobiert. Also bei RPR bin ich mit dem Auto rumgefahren, habe Interviews gemacht und durfte die schneiden. Ich habe bei Donnersberg Radio, habe ich dann in den Kulissen im Hintergrund gearbeitet und dort meine Erfahrungen, weil ich sagte mit Schreiben, ja, aber das Feld ist ja so breit. Es gibt ja so viel, was man mit Sprache tun kann, und habe mich da einfach ausgetobt. Weil wenn man in der Erwachsenenbildung das Abi nachholt, ist es nicht mehr so anstrengend wie als Kind, weil man weiß, wofür man es tut. Habe auch nebenbei irgendwo Geld verdienen müssen. Habe in einer Studentenwohnung gewohnt, mit meinem jetzigen Mann damals schon zusammen. Und uns war klar, wir kriegen von zu Hause nicht viel Unterstützung. Also Studium und Arbeit. Und da ist es natürlich ganz toll, wenn man seiner Berufung folgen kann und schon bei der Zeitung einfach Geld verdient. Ja, das waren so meine ersten Schritte. Und nach dem Abitur habe ich dann Germanistik und Kunstgeschichte studiert. Beides im Hauptfach und festgestellt, Kunstgeschichte ist es nicht so und Hauptfach ist sehr teuer. Ist immer ganz ehrlich, weil viele, viele Exkursionen mit auf dem Weg stehen, die man machen muss. Und wenn man sein Geld so mühsam mit Zeitungsartikeln verdient, du weißt es ja, so Zeilengeld ist jetzt nicht sehr hoch, dann überlegt man sich zweimal, ob man das Herz für die Kunstgeschichte so groß ist. Und habe das als Nebenfach reduziert und war dann auf der Suche nach einem zweiten Nebenfach. Das brauchte man damals ja noch. War ein Magisterstudiengang, also nichts Bachelor und Master, wie das heute so ist. Ja, und dann endlich, warum auch immer so spät, habe ich die Buchwissenschaft gefunden und dann war ich zu Hause. Habe dann auch ein Praktikum gemacht im Sozietätsverlag, gehört zur FAZ-Gruppe dazu. Und der damalige Chef hat gemeint, denken Sie dran, sobald Sie fertig sind, Bewerbung hierher. Dann habe ich gesagt, die kriegen Sie sofort. Ich schmeiße mein Studium, wenn ich hier anfangen darf. Dann hat er gesagt, nee, die Voraussetzung ist schon ein abgeschlossener Studiengang. Also das müssen wir dann schon machen, eins nach dem anderen, ja. Und dann kam alles ein bisschen anders, aber ich wusste auf jeden Fall, es muss was mit Büchern sein. Ich durfte dort lektorieren, mit Autoren zusammenarbeiten. Ich war mit auf einer Lesung, die wir mit ausgerichtet haben, und dachte, okay, jetzt habe ich Zeitung ausprobiert, ich habe Radio ausprobiert, Fernsehen hatte ich dann abgesagt, ZDF in Mainz war ja da auch sehr naheliegend, und wusste Verlagswesen, Bücher, das ist es. Ja. Und dann habe ich die ersten Aufträge gekriegt, für anderen zu helfen, Bücher auf den Weg zu bringen. Mhm. Self-Publishing ist so langsam gekommen. Die ersten Hobbyautoren hatten Interesse dran, dass ihre Bücher rauskommen. Denen fehlte es Know-how. Und ich habe das ja an der Uni dann Buchwissenschaft gelernt. Wir haben ja auch die ganzen Adobe-Kurse quasi kostenlos dazugekriegt, was ja ganz, ganz toll war. Heute muss man dafür ja sehr viel Geld bezahlen für irgendwelche Tutorials und Webinare und dergleichen. Und dann habe ich erstmal Bücher für andere rausgebracht. Das ging ja, also es war schön, aber das Herzchen klopfte jedes Mal lauter und lauter an, bis ich meine ersten Sachbücher raus. Also ich habe von der Zeitung dann rüber gewechselt quasi in die Sachbücher. Und durch die Sachbücher habe ich die ersten Magazinaufträge angenommen und habe das eine Zeit lang parallel laufen lassen. Und habe dann Shelty-Bücher habe ich rausgebracht.
Das hat sich auch so neben.
Mal kurz sagen, was Shelties sind.
Shelties.
Das weiß nicht jeder.
Shelties ist eine Hunderasse, eine Hütehunderasse. Man hört es nicht gern und jeder, der Shelties hat, möge es mir verzeihen, aber über Podcast ist es so einfacher zu erklären. Die sehen aus wie kleine Collies, sind aber vom Wesen her ganz anders. Also die Optik allein, ja. Aber ansonsten anderes Wesen, aber auch Hütehunderasse, genau.
Wohl neulich auf einem Foto auf Instagram habe ich gedacht, das wäre ein Fuchs, der da bei dir liegt.
Ja,
das war ein sehr schönes Bild, ja.
Meine Autorenhunde sind immer bei mir, wenn ich am Schreiben bin. Ja, und das waren die ersten Sachbücher, die ich rausgebracht habe, neben Living History Sachbüchern. Und ich habe noch ein Geocaching-Logbuch rausgebracht. Genau, und weil ich ja auch Shelties so sehr liebe, dass ich es auch züchte und immer auf der Suche war, was gebe ich meinen Welpenkäufern mit, und es gab kein richtiges Welpenalbum, habe ich es halt einfach selbst gemacht. So, das ist halt so, wenn man dann mit der Materie rumhantiert. Und dann war natürlich der nächste Schritt ein sehr, sehr kleiner zu sagen, aber ich schreibe ja auch selber Geschichten und ich will auch Romane rausbringen. Und dann habe ich mich verabschiedet von der Zeitung und habe gesagt, Leute, ich brauche jetzt die Zeit zum Recherchieren für meine eigenen Bücher und habe dann letztes Jahr mein Debüt rausgebracht. Das war Rose and Alec. Und letzte Woche kam mein neuester Roman raus, Emily, und es ist jetzt der sechste Buch, Belletristik.
Super, aber du hast auch erst letztes Jahr angefangen.
Mit der Belletristik, ja. Vorher die Sachbücher.
Ja, ja. Ach, das ist ja toll. Das ging dann ja auch zügig bei dir. Oder hattest du die schon alle in der Schublade?
Nee, ich schreibe die.
Das heißt, du schreibst schnell.
Ich schreibe zum einen schnell. Ich habe einen guten Stamm, der mit mir zusammenarbeitet. Den braucht man einfach auch. Und dadurch, dass ich es ja von der Pike auf auch mitverfolgt habe, wie das für Self-Publisher ist, war mir relativ schnell klar, einmal im Jahr, wie bei einem Verlag, ein Buch veröffentlichen, da werde ich nicht mit weit kommen. Also mir war klar, wenn ich Self-Publisher werden möchte, dann muss ich regelmäßig was rausbringen.
Also hast du es von Anfang an so geplant?
Gehofft, dass es so gut läuft, wie es läuft. So muss ich das eher formulieren. Geplant, nichts, kommt ja immer was dazwischen, gerade wenn man Mutter ist.
Ja, klar.
Ja, und Hunde noch dabei hat. Da kann immer was dazwischen kommen, was dich mal 2-3 Wochen aus dem Schreiben dann auch rausholt oder die einfach die Konzentration stört. Aber es läuft gut, der Flow ist da, darüber bin ich sehr, sehr dankbar.
Ja. Ja.
Die Rückmeldungen sind auch gut.
Ja. Wie lange brauchst du für so ein Buch dann?
Ich sage jetzt mal im Durchschnitt, gibt mal welche, die ein bisschen länger dauern, ein bisschen kürzer gehen, im Durchschnitt 3 Monate.
Aber dann ist auch wirklich bis, also Veröffentlichungsreife sozusagen.
Nee,
also
das ist die Rohfassung.
Also die Rohfassung zum Schreiben, okay.
Also ich bin ja Teilzeitautorin.
Ja.
Das heißt, vormittags schreibe ich und nachmittags wird dann Marketing, Überarbeitung, das ist, was ich vorher fertig geschrieben habe, was zurückkommt aus dem Korrektorat oder Lektorat, je nachdem, was anfällt. Das ist dann die Nachmittagsarbeit, wenn ich nicht in der Schule bin.
Mhm. Schule, ganz kurz. Was machst du da?
Ich habe das große Glück, dass ich als GTS-Kraft angestellt worden bin. GTS ist Ganztagskraft, also pädagogische Fachkraft. 2-mal die Woche in der Schule, dass ich mal rauskomme. Man muss ja auch mal was anderes sehen, gerade wenn man schreibt. Und darf dort AGs geben, auch rund ums Schreiben. Also für die Grundschüler habe ich dann Bücherwelten, um die einfach an die Bücher ranzuführen, die keine Schulbücher sind und sie da mitzunehmen, was es da alles gibt. Und es ist eine Schule, die auch einen Realschulzweig dabei hat. Und dort darf ich dann AGs, also Kurzgeschichten-AGs oder in der Richtung was geben. Das ist sehr, sehr schön, ja.
Das ist ja ein Traum.
Ja, absolut.
Wahrscheinlich fragen sich jetzt viele, wie kommt man an so einen Job dran?
Tja, Amtsblatt lesen, aufmerksam sein, manchmal hinhören in Gesprächen. Ja. Wobei ich schon viele, viele Jahre immer als zweites Standbein mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet habe. Über die christliche Ecke bin ja in der Gemeinde sehr, sehr aktiv und habe dort Kinder- und Jugendgruppen geleitet, Kindergottesdienst. Und man kennt sich, also das ist wie in jeder Szene. Ja, irgendwann ist man miteinander vernetzt und ich bin ja auch ein sehr, sehr offener Mensch und bin von einer anderen Gemeinde, in der ich gar nicht drin bin, gefragt worden, ob ich dort ein Projekt mitleite und habe dort dann auch mehrere Jahre nachmittags Kinder und Jugendliche betreut.
Mhm.
Ja, und dann als das Projekt sich aufgelöst hat, war die Schule da und hat gesagt, wir haben doch da gehört. Ja. Wie sieht's denn aus? Und da fühle ich mich jetzt auch sehr wohl. Es ist nur 2-mal die Woche nachmittags. Ideal zum Rauskommen und ich sag mal so selten, dass ich durchatmen kann und nicht diesen Stress, den manche Lehrer mitbringen, mit nach Hause nehmen, sondern genug Pause zwischendrin habe, um mich immer drauf zu freuen.
Aber das klingt echt schön. Wie war denn das, als du jetzt auf die Belletristik umgestiegen bist? War das schwer für dich, da reinzukommen?
Eigentlich nicht. Ich habe mich entschieden, meinen ersten Roman zu schreiben. Da war die Geschichte komplett in meinem Kopf.
Mhm.
Also einer meiner größten Träume war, mit meiner Familie mal gemeinsam nach Schottland zu reisen. Und zu meiner Familie gehören bei mir halt auch die Shelties dazu. Und die Geschichte hat sich dort quasi so peu à peu die hat immer wieder angeklopft, ja. Wir waren in einem tollen Wald. Also Schottland und die Wälder, die sind so, die Kinder haben immer gesagt, die Merida-Wälder, ja, weil die einfach so mit dem Licht und dem vielen Moos auf dem Boden, das ist wirklich magisch, wenn man mal ist. Und da kam an dem Ort eine Szene und an einem anderen Ort hatte ich plötzlich den Protagonisten so vor mir. Und dann war klar, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ich was schreiben muss. Und die Geschichte war auch sehr, sehr schnell geschrieben. Also die hatte ich, da hatte ich locker meine 3 Monate mit der ersten Überarbeitung durch. Und dann, ja, der Rest war dann im Grund das, was ich kenne. Gucken, wer macht mir ein Cover und wer lektoriert mir das Ganze, wer schaut nochmal Korrektorat drüber. Da natürlich noch so ein bisschen am Raussuchen, weil die Sachbücher, das habe ich alles komplett in Eigenregie gemacht. Da hatte ich niemanden, also ich hatte noch mal Testleser, die drüber geguckt haben, ja. Und mein Mann ist da auch sehr, sehr affin, was das angeht mit Rechtschreibung und Grammatik. Der hat mir da immer schon, der ist auch immer der Erste, der den Durchgang macht, bevor ich es dann abgebe. Und ja, Buchsatz, und das ist ja keine Arbeit. Also die ist beim Sachbuch eher schwieriger, weil da ja noch mal Tabellen reinkommen oder Bilder mit eingebaut werden müssen, wo man auf vieles mehr achten muss. Da ist jetzt, wie soll ich sagen, so ein Roman. Geht kein schnell. Hexenwerk mehr.
du hast ja eben gerade schon gesagt, deine Bücher spielen ja zum Teil in Schottland, weil es dich da irgendwie hinzieht? Oder warum ist es Schottland? Oder was schreibst du eigentlich, in welcher Richtung so tatsächlich?
Zur Frage mit Schottland. Ich war einmal dort und habe mich rein verliebt. Also klar, erstmal Romane gelesen und fand die von allen am ansprechendsten, bis ich mir den Wunsch mit meiner Freundin, wir haben verlängertes Wochenende gemacht, in Schottland, in den Highlands. Ach, dann war's das. Hat mich eingefangen. will auch wieder hin, sobald es wieder möglich ist. Da auf jeden Fall. Es gibt noch so viel zu entdecken. Genremäßig bin ich habe immer gesagt am Anfang, ich bin Romance und Romantasy. Mittlerweile sage ich, ich bin Romance in all seiner Vielfältigkeit, weil es da ganz, ganz viele Bereiche gibt. Also nächstes Jahr kommt ein Romantic Thriller raus. Gehört ja auch irgendwie zur Romance dazu. Also ich liebe es, dass ich gerade in diesem Gebiet mich nicht einengen muss, was meine Ideen angeht. Da würde ich mich zu eingesperrt fühlen. Und so weiß ich, bei mir ist auf jeden Fall Gefühl dabei. Für mich gehört zu Romance auch ein Happy End dazu. Da darf sich der Leser drauf verlassen, egal was jetzt noch mit reinkommt. Und Romantasy ist ja auch nichts anderes als eine Mischung zwischen Romance und Fantasy. Und nächstes Jahr wird es ein Romantic Thriller. Ja, also Romance in allen Varianten. Ah.
was ist denn, oder wie ist es denn anders, die, also Belletristik oder Romane zu veröffentlichen, als auch gerade als Self-Publisherin, als die Sachbücher?
Die habe ich ja auch als Self-Publisher rausgebracht. Ja. Damals ganz bewusst, weil ich wusste, das sind Nischenartikel. Also mein allererstes Buch, da ging's, es war Nische in der Nische quasi. Ich habe ganz lang Living History Darstellerin gemacht, das war so mein Hobby, deswegen bin ich auch auf Kunstgeschichte damals gekommen und habe eine landsässische, hochmittelalterliche Frau dargestellt. So, also Hochmittelalter ist schon mal in der Vielzahl der Darstellungen als Mittelalterdarstellung ist hier schon mal eingegrenzt. Und dann Landsasse, die werden ganz selten genommen. Das sind quasi die ganzen Landmenschen, Dorfmenschen, würde man heute, glaube ich, sagen. Damit beschäftigt sich kaum einer in der Literatur. Das ist die größte Volksmenge gewesen, aber im Grunde die uninteressantesten. Ja, jeder, der irgendwie, der will was Adliges sein. Ja, am besten noch Prinzessin oder so. Und weil da so wenig war, habe ich das genommen und eine Anleitung geschrieben für jemand, der in dieser Richtung gerne auch eine Darstellung machen möchte. Da hätte niemals ein Verlag zugesagt. Und damals gab es schon BOD und ein paar andere. Und ich habe mich im Studium schon damit beschäftigt, mit Self-Publishing. Man muss ja auch immer zu den Prüfungen gucken, worüber will man sich prüfen lassen. Und dann habe ich das einfach ausprobiert. Und die Zusammenarbeit lief sehr, sehr gut. Und habe zur damaligen Zeit freiwillig ein Praktikum gemacht bei einem Grafikdesigner, weil ich gesagt habe, zwischen meinem Studium, was ich dort gelernt habe, zu jetzt, da liegen 13 Jahre dazwischen und Technik verändert sich ja unwahrscheinlich schnell. Und hatte das liebe Angebot von einem netten Freund von mir, der, wie gesagt, Grafikdesigner ist, dass ich einen Monat lang bei ihm Praktikum machen darf. Und bei ihm habe ich das alles zusammengesetzt. Also das ist ein extrem bildlastiges Buch. Da ging auch der Gewinn 0 auf 0, das wusste ich, weil im Grund, das hätte ich ja niemals reinfahren können. Ja, wenn jede Farbe Farbseite ist, rechne dir mal aus. Mhm. Da wird's dann schwierig. Ja, aber das war ganz, ganz toll, weil da habe ich mich wirklich ausgetobt mit allem, was ging. Also die Bilder sind nicht einfach nur Bilder, sondern die sind, der Hintergrund ist Leinwand, also Leinenstoff, und die sind dort festgenäht zum Teil. Und die Texte sind dann Notizzettel, die daran geheftet sind. Also wie gesagt, alles, was man so ausprobieren kann, um wieder ins Programm reinzukommen, habe ich dort ausprobiert. Mm.
Aber ist eigentlich ganz cool, dass du das ja so später doch quasi als Praktikum nochmal gemacht hast, einfach um es zu lernen. Ja, also ich finde das sowieso, als man lernt so viel als Self-Publisher. Ja. Weil, also man muss sich ja in alle möglichen Bereiche reinfuchsen, auch selbst wenn man die Cover nicht selbst macht. Trotzdem muss man Verständnis dafür entwickeln, was ein gutes Cover ausmacht. Richtig. Und was sich verkauft und warum sich manche Sachen nicht verkaufen und warum man auch vielleicht selber die Finger davon lassen sollte, ein Cover selbst zu machen, wenn man es nicht total gut kann. Ja, und das, oder generell, also ich finde, man muss so viel lernen und das ist natürlich auch eine gute Methode, mal jemanden, der Experte auf dem Gebiet ist, mal ein bisschen über die Schulter zu gucken, gerade wenn man halt jemanden kennt, der das macht und dann auch mitmacht. Das ist natürlich schon toll.
Ja, und ich finde das auch als Self-Publisher sehr, sehr wichtig, dass man da nicht stehen bleibt und immer wieder Input sich holt und an der Zeit dran bleibt. Es ändert sich ja ständig was. Mein Ziel ist es schon, über lang oder kurz, zumindest bei uns in der Region, so bekannt zu werden, dass auch Buchhändler sich trauen, meine Bücher ins Regal zu stellen. Das heißt, zum einen müssen sie eine gewisse Qualität haben, sonst brauchen wir da gar nicht mit einem Buchhändler drüber zu reden. Aber ich muss natürlich auch immer auf dem Laufenden sein, was zum einen Marketing angeht, was aber auch die Buchhändler interessiert. Für die ist es sehr, sehr wichtig, kann ich ein Buch remittieren oder nicht. Also ich möchte keinen Ladenhüter haben und ich möchte auch nicht meine Bücher auf Kommission abgeben und der Sache ständig hinterherrennen und den im Grund belästigen, um nachzufragen, na, ist schon wieder ein Buch verkauft und kriege ich da irgendwie das, was wir ausgemacht haben? Und auch diese Sachen, ich glaube, das vergessen ganz viele. Die schmeißen so ein Buch raus und machen vielleicht noch die eine oder andere Schnipselwerbung auf Instagram oder vielleicht auf Facebook und was es da mittlerweile so gibt. Aber man muss ja auch das ganze Prinzip hinten dran, das wirtschaftliche Prinzip verstehen. Das ist ganz toll. Man kann ja vieles einkaufen. Ja, ich kann Grafikdesigner engagieren, ich kann Lektorat engagieren, Korrektorat, jemand, der mir ein Buch setzt. Das ist alles kein Ding. Aber ich werde die viel, viel schlechter verkaufen, wenn ich nicht mit den Leuten ins Gespräch kommen kann und nicht verstehe, was die brauchen. Also für mich ist auch immer das Erste, was ich mitmache, viele haben ja so die Angst vorm Exposé schreiben oder Klappentext. Oh, wie gruselig, das da auf 3 Zeilen zusammenzufassen. Ich sage immer, viel wichtiger ist doch aber der Pressetext. Und da gucken einen schon viele mit großen Augen an, für was denn ein Pressetext? Ja, damit ich die Redaktion aufmerksam mache, weil das ist ja schön, irgendwo auf der weiten Welt bekannt zu sein. Aber ich sitze ja irgendwo und wohne irgendwo. Und die Nächsten, die über mich berichten können, also man geht ja immer vom Kleinen ins Große und nicht umgekehrt. Mhm. Ja, und da sind für mich persönlich die Pressetexte das entscheidende Mittel, um mit anderen ins Gespräch zu kommen. Also wenn der Redakteur jetzt auf mich zukommt, und dann freue ich mich natürlich über den Artikel, aber mit dem Artikel habe ich was in der Hand, um dem Buchhändler zu sagen, guck mal an, das kriegt jetzt übermorgen jeder in der Tageszeitung. Hol doch 1, 2 Bücher, mach's draußen ins Schaufenster oder irgendwo hin, weil es kann sein, dass jemand kommt aufgrund des Artikels. Das ist ein ganz anderer Ansatz von Marketing und den kann ich nur verstehen, wenn ich da up to date bin. Was will ein Redakteur? Wie muss so ein Text aussehen? Das ändert sich auch alle 15 Jahre, je nachdem, wie alt er ist. Und damit kriege ich die Buchhändler, weil ich weiß, dass das bei denen zieht.
Mhm. Ja, klar, und du kommst natürlich auch aus der Ecke, ne? Also du hast ja schon auf der anderen Seite gesessen,
klar,
und diese Pressetexte entgegengenommen. Und obwohl damals gab es noch nicht so viele Self-Publisher, oder?
Nee, damals nicht.
Ja, aber das sind, ich glaube, man vergisst tatsächlich manchmal, welche Arten des Marketings es gibt. Und ist aber auch natürlich immer die Frage, was möchte ich denn gern? Was ist mein Ziel? Also was, in welchem Bereich oder wann fühle ich mich erfolgreich? Ja, ist das, wenn ich möglichst viel Geld verdiene oder wenn ich möglichst bekannt bin oder möglichst regional bekannt bin oder mein Buch in den Buchhandlungen steht und so weiter. Also das ist, ich glaube, da muss jeder für sich das auch definieren, was möchte ich denn, und danach seine Marketingstrategie auch ein bisschen ausrichten. Ne?
Ja, aber er braucht natürlich auch ein gewisses Hintergrundwissen, wie erreiche ich dieses Ziel, damit ich einfach das ausrichten kann.
Ja.
Also gehen wir mal davon aus, ich habe 1.000 Euro, die ich investieren will. Wenn ich die in irgendeine Werbung schieße, die zwar ganz toll klingt, aber letzten Endes an meinem Ziel vorbeischießt,
dann ist doof.
Dann ist es doof.
Ja.
Ja, und dafür muss man einfach auch up to date bleiben.
Ja. Ja, das denke ich auch. Hast du denn, warst du denn schon mal in einer Buchhandlung sozusagen vertreten?
Gab's ja. Aber, großes Aber, ich habe selbst in der Buchhandlung gearbeitet.
Na gut.
Also nicht zu der Zeit, wo mein Buch rauskam, da war ich schon jahrelang nicht mehr dort. Aber man hat natürlich ein ganz anderes andere Gesprächsgrundlage, wenn ich zu meinem Ex-Chef gehe und sage, komm in die Zeitung, wäre vielleicht ganz interessant, das. Ja, und dann freue ich mich und ich gehe auch vorbei, und wenn irgendwas Neues rauskommt, und dann kriegen die schon vorab. Meine Kollegin von damals, der habe ich jetzt auch jedes Mal ein E-Book vorab geschickt, damit sie da mal reinlesen kann und damit sie dem Chef nochmal sagen kann, die Sissi hat was Schönes geschrieben, ich habe es schon gelesen, wir stellen es mal ins Regal. Ja.
Ja, ja, aber es ist schon eine langwierige Arbeit oder sagen wir mal auch ein bisschen mühselig so, aber es lohnt sich ja, ne? Also gerade auch die Kontakte, die man dann herstellt. Ja.
Ja, aber man hat irgendwann, wenn man ein bisschen Übung drin hat, die habe ich jetzt, glaube ich, nach so vielen Jahren, hat man ja so seinen Kasten, den man aufmacht, wo man genau weiß, Baustein für Baustein, dann ist es nicht mehr so mühsam. Aber man muss es aufbauen. Man braucht einfach diesen Zauberkasten an Marketing, wo man genau weiß, das ist das, in dem ich mich wohlfühle, das ist mein Bereich, da habe ich meine Ansprechperson, das mache ich auf und dann ist es da. Da sind meine E-Mail-Adressen, die ich anschreibe, jetzt zum Beispiel für die Pressetexte. Das ist natürlich, die schicke ich nicht einfach nur in die blaue Redaktion rein, sondern ich weiß, wer der Chefredakteur ist für die Kultur. Dann kriegt der das natürlich, weil der entscheidet, wer mir rausschickt. Wenn ich das an die Redaktionsadresse schicke, die alle Bereiche unter sich hat, wer weiß, wann es dann ankommt. Dann ist mein Buch vielleicht schon wieder ein halbes Jahr alt, dann bin ich nicht mehr interessant. Also das sind Sachen, die muss man sich natürlich erarbeiten. Das ist Mühe, aber später ist es halt dann nur noch zack, 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 zack.
Mhm.
Zwischendrin halt mal ergänzen natürlich. Also das ist das, was ich meine, immer up to date bleiben. Das ist ja nicht Ewigkeiten der gleiche Redakteur dort in Kultur. Ja, das muss ich einfach wissen. Da muss ich ab und zu mal recherchieren. Aber wenn es da ist, ist es natürlich nicht mehr der große Aufwand wie zu Beginn.
Mhm.
Das lohnt sich aber, dieser Aufwand.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja, gerade wenn es das Ziel ist, sagen wir mal, wie du sagtest, regional so bekannt zu werden, dass die Leute das gern in ihr Bücherregal stellen, also oder das in der Buchhandlung ins Regal stellen.
Ja,
ja, schön. Zum Thema up-to-date bleiben. Du treibst dich ja auch noch auf ganz anderen Kanälen rum als nur in Anführungsstrichen im wahren Leben in der Buchhandlung. Ich bin total fasziniert davon, du benutzt halt Twitch. Erzähl doch mal da was drüber. Also, weil ich kenne mich null aus, aber du nutzt es ja recht intensiv sogar. Also erzähl doch mal ein bisschen darüber, was du da machst.
Man könnte es, glaube ich, intensiver nutzen, aber habe auch nur 24 Stunden. Mal gucken, wo ich mehr herkriege. Das habe ich noch nicht recherchieren können. Nee, also ich bin relativ spät in die Buchbubble, nenne ich es jetzt mal, bei Twitch eingestiegen. Die meisten Autorinnen und Autorenkollegen, die dort sind, sind schon seit Anfang von Corona dort. Twitch ist vielen bekannt eigentlich als Gamer-Portal. Also meine Kinder haben sich kaputt gelacht, als ich ihnen erzählt habe, dass ich jetzt Twitch-Streamerin bin. was machst du, was für ein Spiel spielst du da? Nee, ich spiele nicht. Ich bin dort als Autorin. Hä? So. Dann habe ich das Hä aufgeklärt und eine ist jetzt auch mein Moderator. Ist da ganz stolz drauf. Alla. Man geht ja mit der Jugend. Bei Twitch ist es so, dass man beim Livestream quasi die Kamera auf sich gerichtet hat und die Community in einem Chat nebenher läuft. Das heißt, man kann 1:1 im gleichen Moment miteinander agieren. Das ist so ähnlich wie eine Instagram-Live-Story, nur dass ich finde dort, erstens mal ist der Bildschirm ja relativ klein. Also ich muss es mit dem Handy machen. Ich habe jetzt auch nicht so ein Tablet oder dergleichen. Ich habe es dann oft auf dem Handy. Und bis ich fertig geredet habe, es tut mir leid, liebe Hörer, ich weiß, ich rede ohne Punkt und Komma und sehr schnell und ja.
Julia kommt auch nicht zu Wort.
sind die Nachrichten schon wieder weg? Mhm. Also ich komme gar nicht leider nach, allen zu antworten. Das ist auf Twitch ein bisschen angenehmer. Und ganz viele agieren auch untereinander. Das ist das, was mir am allerbesten gefällt. Ich bin zwar da und rede mit meiner Community, mit allen, die gerade live bei mir zuschauen, die im Chat reden, aber da ist eine Eigendynamik. Man kennt sich irgendwann, also so die Stammzuschauer nenne ich sie jetzt mal, und dann weiß der eine schon, der andere war vorgestern nicht da, weil er krank war. Da wird gefragt, wie geht's ihm heute? Das ist so eine wunderschöne persönliche Ebene. Und ich bin auf Twitch gegangen, auf der einen Seite, um Coworking zu machen, erkläre ich gleich, keine Sorge. Zum anderen aber auch, um einfach mit jedem, der möchte, viel näher in Kontakt treten zu können. Gerade in Zeiten von Corona war das für uns alle ja sehr, sehr schwer. Es gab keine Messen mehr, keine Lesungen. Die Online-Lesungen auf Facebook und Instagram, die waren immer so, naja, also einfach das Feeling hat gefehlt, danach mit dem Autor nochmal in persönlichen Kontakt zu treten. Das ist ja das, warum ganz viele auf Messen gehen oder dann eben Lesungen besuchen. Und auf Twitch hatte ich plötzlich wieder diese Möglichkeit, dass die Leute direkt nachfragen konnten, oh, wie bist du zu dem Buch gekommen? Man hat geredet, man hat einfach auch viel mehr Zeit. Also 2-3 Stunden ist ja nichts, wenn man dann mal streamt, wo man sich miteinander austauscht. Und man kann verschiedene Formate ausprobieren. Also ich habe jetzt neben dem Coworking auch das Autoren-Sekko, wo ich dann auch mal Leute einlade. So wie du zu deinem Podcast einlädst, sage ich, ich möchte aus der breiten Buchbubble, aus der Bücher-Community nicht nur mit Autoren und Autorinnen sprechen, sondern ich möchte auch mal einen Buchblogger mit reinholen und über Themen reden. Ich möchte auch mal einen Grafikdesigner einladen. Und dann können alle mal Fragen stellen, quasi, was ist hinter den Kulissen los? Ein Backstage-Einblick geben, den ich auf den anderen in dieser Form einfach nicht geben konnte, also auf den anderen Kanälen. Und das andere, was ich liebe, wirklich liebe, ist Coworking. Das bedeutet, es sind mittlerweile einige Autoren-Streams, die quer über den Tag verteilt online gehen und fast alle, ich überlege gerade, ob ich jemanden kenne, der es nicht macht. Nee, alle, die ich kenne, die arbeiten mit der Pomodori-Technik. Das heißt, 20, 25 bis sogar zu einer Stunde wird gearbeitet. Wer nicht arbeiten möchte, der unterhält sich im Chat. Aber derjenige, der streamt, der ist dann konzentriert und schreibt. Manchmal sieht man auch ein bisschen Text, sodass man sieht, wo sind sie gerade, wie viele Wörter. Also man kann dem Autoren zuschauen, wie das Buch gerade entsteht. Kriegt so live auch die Verzweiflung mit. Ich verzweifle manchmal, wenn meine Protas nicht das machen, was ich will und ich mit ihnen kämpfen muss. Und dann ist immer eine Pause. Also bei mir ist es 35 Minuten Schreiben, 7 Minuten Pause. Und weil ich so viel labe, habe ich auch extra einen Pausentimer, damit ich es nicht vergesse, die Pause dann zu beenden.
Also dann bist du bei 42.
Und in den sieben Minuten tauschen wir uns dann aus. Was lief gerade gut? Was macht ihr? Seid ihr vorwärts gekommen? Können wir uns vielleicht gegenseitig helfen? Wortfindungsstörung und lauter solche Geschichten. Und dann wird wieder gearbeitet.
Aber das heißt, also du schreibst und man sieht zum Teil, was du schreibst?
Nee, also okay. Bei mir nicht. Bei anderen kann man das durchaus. Also es gibt auch, Kommafalter ist eine ganz, ganz liebe, die lektoriert auch live. Da kann man quasi ein Probelektorat sich bei ihr über Kanalpunkte, also wenn man regelmäßig dabei ist, sammelt man Punkte und die kann man einlösen. Bei mir kann man zum Beispiel persönliche Post einlösen. Wenn man genügend Punkte hat, dann kriegt man von mir einen Brief mit persönlichen Worten per Hand geschrieben, wohlgemerkt. Ja, und bei ihr ist es so, sie ist Lektorin und dann kann man ein Probelektorat einlösen, kostenlos. Und das macht sie dann live, damit jeder mitkriegt, wo sind die Fehler, was kann man verbessern.
Das muss man sich als Autor dann aber auch trauen, ja, das dann dahin zu schicken.
Absolut.
Also Lektorat wiederbekommen ist ja sowieso schon so eine, ja, Sache für sich. Und das dann auch noch live zu sehen und andere können auch noch zugucken. Oh, ich weiß nicht.
Ja, aber für alle, die keine Autoren, also doch, für Autoren ist es auch spannend. Aber für die Leser, die so überhaupt nicht wissen, wie ein Buch entsteht, finde ich Twitch mittlerweile mit der Vielfalt, was angeboten wird, jetzt speziell im Bereich Bücher-Community, unwahrscheinlich spannend. Also es sind ja auch die ersten Verlage, die dann dort sind. Und es war eine Online-Messe. Jetzt muss ich überlegen, welche. Na, ist ja auch egal. Die Saarbuch war es. Die hatte zum Teil die Lesungen dann über Twitch oder über YouTube laufen. Aber nur über Twitch hatte man die Möglichkeit, dann auch mit zu chatten.
Ja, klar.
Ja, und noch mal Fragen zu stellen.
Ja.
Und dann war der Moderator, der da drauf eingegangen ist. Also man hat eine ganz, ganz andere Möglichkeit, viel, viel näher beim Autor dran zu sein. Und das, ich bin gerne nah an meinen Lesern dran und ich möchte ihnen den Einblick geben und kann aber meine Grenzen selber setzen. Also ich habe ein Paravor hinter mir, dahinter dran ist Chaos, das sieht dann auch keiner. Ja, und das ist schon was ganz Tolles, auch Blödsinn zu machen mit der Community.
Aber ist das nicht merkwürdig? Also ich meine, du sitzt da ja und du hörst ja niemanden sonst. Also du siehst halt im Chat vielleicht, wenn jemand was schreibt oder so, aber du quatscht eigentlich nur in deine Kamera rein, oder?
Ja. Ich sehe mich. Das kann auch nicht jeder.
Nee, wollte ich gerade sagen, also ich finde das ja manchmal schon schwierig, wenn ich Einzelfolgen für einen Podcast gemacht habe früher. Wenn man da vorsitzt und du siehst den Ausschlag, ja, in dem Programm, oh, furchtbar. Also dann auf einmal kannst du gar nichts mehr sagen. Oder beim Diktieren, wenn du halt dich vor dem, wenn man jetzt einen Roman diktiert, kann ich das auch nicht sehen, wie die Worte erscheinen. Das macht mich ganz, ganz verrückt. Und das ist, ich finde es manchmal dann schwierig, weil man irgendwann nicht mehr weiß, ist da überhaupt jemand oder was passiert dann? Also ich finde das, ja, also ist schon mutig. Da muss man sich daran gewöhnen wahrscheinlich, oder?
Ach, ich glaube ich nicht. Ich kann ja immer irgendwas quatschen. Also ich habe ein Programm, das hätte ich auch früher nie gedacht, dass ich das kann. Aber das ist dann auch wieder mich weiterentwickeln, dranbleiben. Das musste ich auch erstmal komplett aufsetzen. Und dann habe ich verschiedene Statistiken. Also ich sehe nie 1:1, das stimmt nicht 100%, aber ich sehe zumindest, ob jemand da ist oder nicht. Aber die Streams bleiben ja 10 Tage lang erhalten. Das heißt, ich sehe bei mir, dass tatsächlich sehr viele nachträglich auch reinschauen. Es gibt ja Zeiten, wo ganz viele interessante Sachen laufen, also wie beim Fernsehprogramm, und dann muss ich mich für eins entscheiden. Und wenn ich das andere aber nett fand und ich weiß, es wird wiederholt oder ich kann es mir ja dann beliebig anschauen, dann gucken viele sich das nach, also gerade so die Highlights des Autoren-Sekko, wenn ich jemanden zum Interview habe oder Autoren-Stammtisch, quatschen wir einfach nur über, was uns gerade einfällt. Meistens fängt es an mit einer kleinen Lesung. Ich gebe jetzt immer so eine Community-Aufgabe, die dann vorgestellt wird. Und das gucken viele nach, das sehe ich ja auch in den Statistiken. Das heißt, selbst wenn die ersten 10 Minuten kein Mensch da ist, muss ich ja was sagen. Ich kann ja nicht 10 Minuten warten, bis jemand kommt, weil derjenige, der es nachguckt, der denkt ja,
ja, ja, klar,
die hat sie nicht alle.
Ich finde das total faszinierend, dass du, dass du diese neue Technologie, jetzt würde ich mich so altbacken, ja, dass du das so für dich entdeckt hast und auch so wirklich so intensiv nutzt. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, eine Kamera aufzustellen, jemand guckt mir beim Schreiben zu. Ich glaube, das würde mich total wuschig machen.
Ich glaube tatsächlich, man braucht so einen gewissen Charakterzug, was das angeht. Zumal, ich bin ja jetzt auch nicht in einem luftleeren Raum. Also ich weiß noch, kurz vorm Release hatte ich ja ganz viele Sachen bestellt, ja, von Druckereien und dann habe ich Gummibärchen dieses Mal extra machen lassen bestellt und ich hatte einen Tag, einen Morgen und alle Pakete kamen, aber von verschiedenen Paketdiensten. Und dann habe ich immer so in die Kamera gewunken und habe gesagt, ich komme gleich wieder, ich kann euch aber dann was zeigen. Und dann habe ich live unboxed, was will denn machen?
Ja, klar.
Es geht keiner an die Tür, wenn ich nicht gehe, machen die Hunde Rabatz ohne Ende, habe ja auch noch die Hunde da, die dann hoffentlich brav sind und nicht im Hintergrund bellen. Dann bin ich runter, dann kam ich mit meinem Paket zurück und habe gesagt, seht ihr, es hat sich gelohnt, weil ich glaube, gerade sind die Postkarten gekommen. Und da habe ich dann, man muss improvisieren können.
Ja, ja.
Ja, ich bin jetzt nicht der große Entertainer. Ich glaube, mich könnte man nicht ins Fernsehen loslassen. Auch für Twitch reicht's, ja.
Aber ich glaube, also das finden die Leser doch tatsächlich, die Leser und Hörer und Zuschauer oder wie auch immer, doch tatsächlich spannend. Also wenn man dann, was ist denn da jetzt für ein Paket gekommen?
Ja.
Also, und das gehört ja auch zum Autorenleben und gerade zum Self-Publishing dazu, dass man halt auch solche Sachen in Auftrag gibt und macht und ja, weil es einfach Teil des Marketings
richtig
auch halt irgendwie ist. Ich finde es ja selber immer spannend, was da jetzt für ein Paket gekommen ist. Ach, wie schön. Ja, ich glaube, ich muss mich da auch mal mit auseinandersetzen.
Also herzliche Einladung.
Ja, ja.
Komm zu meinem Autorensekko. Dann
das
siehst du es mal von der anderen Seite. Dann wirst du interviewt. Darfst auch in die Kamera gucken, bist nicht allein.
Dann mache ich das doch mal. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist tatsächlich, ich finde das ja immer spannend, was Neues zu lernen, aber ich merke halt auch, dass jede Plattform, wo man sich halt engagiert, auch immer Zeit kostet, ja. Also und immer, und ich überlege dann halt auch immer, ist mir die Zeit wert oder nutze ich das lieber zum Schreiben? Und klar, schreibt man dann, kann man ja auch auf Twitch schreiben. Aber ich glaube, es braucht halt auch ein bisschen, bis man dahin kommt. Ne? Man muss ja dann auch sich ein bisschen umschauen, wie funktioniert das hier, was macht man, was darf man machen, was darf man nicht machen, was ist gern gesehen und so weiter. Also man muss ja schon so ein bisschen Zeit investieren, um reinzukommen.
Ja, wobei ich jetzt nicht zu den Streamern gehöre, die darüber Geld verdienen wollen. Also man kann damit ja tatsächlich Geld verdienen.
Ah, okay.
Deswegen gibt es da so viele, weil wenn man ganz tollen Content bietet, wird man abonniert. Das Abo kostet Geld. Man kann auch Sachen freischalten, dass zum Beispiel nur die Abonnenten bei einer Lesung dabei sein dürfen. Mhm. Also das geht alles rein theoretisch und praktisch natürlich auch. Ich mach's nur nicht, weil für mich tatsächlich Twitch nicht zum Geldverdienen da ist, sondern um in den Kontakt mit meinen Lesern zu kommen. Und das soll jeder können.
Mhm.
Also derjenige, der gerne was bezahlt, ich freue mich natürlich über jeden, der mich abonniert, ja, oder mir da irgendeine Spende zukommen lässt. Aber das ist jetzt nicht mein Ziel und von daher bin ich da auch sehr entspannt, während andere, die das Ziel haben, damit einen gewissen Umsatz zu generieren, die müssen natürlich überlegen, wie bleiben sie dran, wie bleiben sie spannend, noch mehr und diese Vorbereitung kostet ja auch unwahrscheinlich Zeit, ja, also es gibt einen Autorenkollege, der macht eine Spielshow, das ist toll, also man kann da sogar mitklicken und machen und das ist wie als ob ich, keine Ahnung, im Fernsehen beim Glücksrad selber stehe und roll. Ganz, ganz toll. Aber ich will nicht wissen, was das an Zeit und Mühen und die Fragen, die er sich überlegt, das wäre mir zu viel. Aber jetzt dreimal vormittags Coworking anzubieten, wenn ich eh schreibe. Oh, ja, gut. Und die Pause brauche ich ja sowieso zwischendrin. Und dann habe ich noch nette Menschen, mit denen ich mich unterhalte. Man kennt sich ja, wie gesagt, irgendwann. Das ist dann wieder so eine Win-Win-Situation.
Aber da gucken dann auch Leser einfach zu, wenn ihr Coworking macht. Also du machst mit anderen Autoren oder Autoren Coworking und dann gucken euch aber Leser tatsächlich.
Es kann ja jeder kommen. Ja. Also ich frage dann immer rum, was macht ihr so? Und es ist immer wieder sehr, sehr spannend, was dann die Menschen so in den 35 Minuten machen. Natürlich habe ich Autorinnen dabei und Autoren, die schreiben. Es sind aber auch dabei, die machen Homeoffice und nutzen das einfach, dass sie sagen, sie machen jetzt auch 35 Minuten ihre Rechnungen und ihre Buchhaltung und freuen sich dann, die 7 Minuten mal zu quatschen.
Ja.
Ja. Oder einer ist dabei, der ist im Fitnessstudio. Der weiß, 35 Minuten wird gepumpt.
Und dann?
Und in den 7 Minuten jubeln wir ihn hoch. Ja. Wie toll. Was hast du denn heute wieder gemacht? Das ist schon sehr, sehr spannend. Also, was da alles einfach dabei ist. Ja. Manche hängen Wäsche auf. Das ist, ich hätte nie gedacht, dass jemand sowas laufen lässt. Ich habe mittlerweile auch so meditative Musik im Hintergrund laufen.
Mhm.
Und die das dann einfach genießen und ausnutzen. Auch diese Zeit zu haben als Zeitfenster für andere Aufgaben.
Also ich finde das total faszinierend, aber es ist eine neue Art von Community im Grunde genommen. Und ja, das gab es früher ja auch gar nicht so. Früher saß man tatsächlich immer ganz alleine vor seiner elektrischen Schreibmaschine oder seinem Computer. Und das ist schon, also ich finde das schon cool, was mittlerweile alles geht. Ja. Also für Leser als auch für Autoren. Und einfach, dass man sich mit Menschen verbindet, mit denen man sonst nie in Kontakt gekommen wäre. Man hätte so mal gedacht, dass du mal mit jemandem Coworking machst, der quasi im Fitnessstudio gerade dann
irgendwie. Nee.
Aber ist doch schön, oder?
Ja, absolut. Und das ist auch bereichernd, weil wenn man mit denen näher ins Gespräch kommt, geht das Ganze ja auch auf so eine persönliche Ebene. Das heißt, man hat ja da auch die Möglichkeiten mit Privatnachrichten und da kommen auch wieder Inspirationen für Geschichten, weil sie erzählen ja mal das eine oder das andere oder hast du gehört und mir ist jetzt gerade das passiert. Mhm. Weil sie ja wissen, man ist Autorin. Und wenn die irgendwo ein Highlight für sich finden oder was ganz Besonderes erlebt haben, dann teilen sie das ja auch schon wieder.
Mhm. Ist das cool.
Ja.
Ich glaube, ich muss mal kommen.
Unbedingt.
Ich würde auch langsam zum Ende kommen. Ich wollte noch mal fragen, was hast du denn noch so vor? Nachdem du ja schon dir so ungefähr überlegt hast, ich muss öfter Bücher veröffentlichen als nur einmal im Jahr. Wo soll denn deine Reise noch hingehen?
Also ich möchte mich als Autorin etablieren. Das ist so mein nächstes großes Ziel, auf dessen Wanderschaft ich hin bin. Und ansonsten gehöre ich ja zu denen, die tatsächlich alles auf sich zukommen lassen. Also ich hatte jetzt auch nicht geplant zu twitchen. Ja, oder in Podcast zu sein. Ich will einfach weiterhin offen bleiben. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und das, was ich erfahren kann, als Erfahrung sammeln, umsetzen, aber auch für andere da sein. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass das, wovon ich all die Jahre immer wieder profitieren konnte, in vielerlei Richtung, dass ich das auch wieder zurückgeben kann an andere. Mhm.
Jetzt muss ich doch noch mal nachfragen, wann oder was heißt denn das für dich, mich als Autorin zu etablieren? Also wann weißt du denn, dass du das geschafft hast?
Da muss ich tatsächlich einen Moment drüber nachdenken, weil ich jetzt nicht für mich dieses, für manche ist es ja, wenn ich so und so viel verkauft habe oder wenn ich den Schritt zu einem Verlag geschafft habe und habe dann meinen Bestseller-Aufkleber auf meinem Buch vorne drauf. Diese Ziele habe ich tatsächlich gar nicht. Für mich ist etabliert, wenn ich weiß, mein nächstes Buch kommt raus. Ich habe meine Stammleser, die es kaufen und kann mich zurücklehnen, weil alles in Ordnung ist. Und dieses in Ordnung, das definiere ich nach Bauchgefühl. Ich kann es dir nicht an Zahlen festmachen. Ich kann es dir nicht an irgendwelchen Preisen festmachen. Ja.
Aber ich finde, das Bauchgefühl ist da auch ganz wichtig, weil man jeder, hört man, finde ich, viel zu selten da drauf, aber du scheinst jemand zu sein, der sich davon sogar leiten lässt durchs Leben, was sehr schön ist. Und zum anderen, ja, definiert ja jeder das für sich anders.
Ja.
Und das ist halt, ich finde, Bauchgefühl ist eine genauso gute und valide Definition von Erfolg als jeder Geldbetrag oder eine Zahl, wie viel ich verkauft habe oder der Bestseller-Bapa vom Verlag oder vom Spiegel oder was weiß ich.
Ja.
Was. Also finde ich sehr schön, habe ich auch sehr viel Respekt vor, weil es einfach, ich finde es eine schöne Art, da ranzugehen, weil es auch stressfrei ist.
Absolut.
Ja. So klingt es auch bei dir.
Das ist viel entspannter so, ja.
Sehr schön. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du da noch ganz viel Entspannung findest oder auch ohne Stress da durchkommst und auch ganz viel Freude daran hast. Und sag doch noch mal, wo man dich finden kann, auf Twitch zum Beispiel, wo man mit dir in Kontakt treten kann, wo man deine Bücher finden kann und so weiter.
Ja, wie ihr gehört habt, mich findet man fast überall. Aber am aktivsten bin ich auf Instagram unterwegs, auf Facebook, mittlerweile auf Twitch. Und meine Bücher findet man überall dort, wo es gute Bücher gibt. Und wenn sie nicht vorhanden sind, dann auf jeden Fall zum Buchhändler gehen und nachfragen und bestellen. Die freuen sich auch, wenn sie mal einen neuen Tipp, einen neuen Autor kennenlernen. Ja, und Kontakt, nutzt, was ihr nutzen könnt. Auf meiner Homepage gibt's meine E-Mail-Adresse und ansonsten alle Messenger sind offen. Und ich freue mich auch immer, jemanden antworten zu können und neue Menschen kennenzulernen. Ja.
Sehr schön. Liebe Sissi, vielen, vielen Dank für dieses schöne Interview.
Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram unter Autorin Julia Sterling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören.